Schwarz hören. Heute sitze ich mit einem Mann am Tisch, den habe ich gerade erst kennengelernt. Das ist ungewöhnlich, weil ich normalerweise meine Gesprächspartner doch länger kenne, manche Jahrzehnte. Im Fall von Jesus Ismael Irzula Peña, und einmal soll der Name, der ja wie Musik klingt, gesagt sein. Zu ihm bin ich gekommen, weil Monika Erhardt-Lacomi gesagt hat, Petra, mit dem musst du auch einen Podcast machen. Und du, lieber Jesus, hast gleich gesagt, machen wir.
Na natürlich, sofort.
Obwohl du mich ja auch nicht kanntest.
Ja, ich kannte dich nicht, aber in dem Vorgespräch kommt ja vor, als würde ich dich jahrzehntelang kennen.
Du sprichst Deutsch, habe ich das Gefühl, wie Spanisch. Du kommst aus Kuba, weil du zu DDR-Zeiten hier studiert hast. Du hast promoviert, du hast übersetzt. Wir können ja nachher vielleicht auch noch erzählen, wen unter anderem. Du lebst im gewissen Teil auch immer noch in Deutschland, weil du mit der Sprache so viel zu tun hast. Erzähl mal.
Ja, es gibt vor dem Studium noch ein wichtiges Ereignis. Mhm. Ich bin mit 13 Jahren mit weiteren 7 Kindern, Schülern, Pionieren in die Pionierrepublik Wilhelm Pick gewesen.
Am Werbelinsee.
Am Werbelinsee. Ah, genau. 1966 ist eine Auswahl in Kuba getroffen worden, landesweit. Und ich hatte die Ehre, auch dabei zu sein. Und wir sind damals mit einem Schulschiff gefahren, der J.G. Fichte, 14 Tage von Havanna nach Rostock, dann weiter mit dem Zug und dann mit einem kleinen Bus nach Altenhof, Werbelinsee, Pionierrepublik Wilhelm Pick. Und da war ich fast 6 Wochen und das war mein erster Aufenthalt in diesem deutschsprachigen Raum in der DDR. Und dieser Aufenthalt hat mein Leben geprägt.
Konntest du damals schon Deutsch?
Nein, ich konnte kein Deutsch. Ich konnte Russisch. Ich hatte in der Schule Russisch gehabt. Und das war auch meine erste Praxis als Dolmetscher der Gruppe.
Du hast Spanisch-Russisch übersetzt?
Ja, nein, ich habe nicht übersetzt in der Kommunikation mit den anderen Schülern, weil wir waren in dem Haus 7, das vergesse ich nicht. Und im Haus 7 waren Schüler aus Hoyerswerda und aus Magdeburg. Der Kontakt zwischen den Kubanern, zwischen mir und diesen DDR-Pionieren war auf Russisch, weil sie auch in der Schule Russisch gehabt haben.
Ja, jetzt verstehe ich.
Ja. Und dann bin ich zurückgekommen nach Kuba, habe die 9. Klasse abgeschlossen und hatte dann Englisch. Und meine Englischlehrerin hat gesagt, du musst Fremdsprachen lernen. Und ich habe mich beworben für das Institut für Englisch und ich hatte ein Aufnahmegespräch. Bei dem Aufnahmegespräch hatte ich erzählt, dass ich schon mal in der DDR gewesen bin. Mhm. Und die haben mir gesagt, warum nimmst du nicht lieber Deutsch anstatt Englisch? Englisch nimmt ja jeder und es gibt aber Deutsch. Du bist prädestiniert, Deutsch zu lernen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde Deutsch lernen.
Also in
das
Havanna.
War in Havanna. Ich habe 4 Jahre dann, das war das Institut Maxim Gorki. Mhm. Und das war Institut, um Fremdsprachen zu lernen, darunter auch Deutsch. Ich war schon mit 19 Jahren Deutschlehrer. Und dann waren die 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Und ich bin dann gekommen, war als Dolmetscher der Delegation, aber gleichzeitig habe ich am Sommerkurs an der Universität Rostock teilgenommen für Germanistikstudenten und einen Kurs gemacht an der Humboldt-Universität. Und dann bin ich zurückgekommen und habe Deutsch unterrichtet, 2, 3 Generationen.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist sowas wie deine Muttersprache auch, oder?
Ja.
So ein Stück weit.
Ein Stück weit. Dann kam das Germanistikstudium in Leipzig ab 1975 bis 1979. Dann kam ein Weiterbildungskurs für Deutschlehrer in Brandenburg, Universität Potsdam. Und dann kam die Doktorarbeit von 88 bis 92 in Leipzig.
Auch wieder in Leipzig.
Und Dutzende, ich weiß es nicht, kann die nicht zählen, wie viel Aufenthalte ich bis heute in Deutschland gehabt habe.
Wir sind vorhin ein bisschen in Streit geraten bei einer Formulierung. Ich habe mich das aber nur gewagt, weil du so gut Deutsch sprichst. Ich erzählte davon, dass meine Schwester auf Kuba war zum letzten Jahreswechsel und dass einiges nicht ganz so toll war. Und da hast du gesagt, wenn du niemanden gut kennst, dann hast du versagt. Und dann haben wir darüber diskutiert und ich habe gesagt, versagt. Und du hast eine viel bessere Formulierung gefunden und hast gesagt, dann bist du verloren, oder?
Wenn du eine Reise nach Kuba organisierst, ohne Insider-Kontakte, bist du zum Scheitern verurteilt.
Jawohl. Mit diesem Mann kann man über die deutsche Sprache diskutieren. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ich ziehe den Hut, Jesus. Und du hast ja auch zu DDR-Zeiten Kontakt zu durchaus hochrangigen Persönlichkeiten gehabt und hast übersetzt.
Ja, mein Beruf, wie ich schon erzählt habe, ist Deutschlehrer.
Ja.
Und bis 83 habe ich unterrichtet.
Mhm.
Und 83 hatte der Staat das Bedürfnis, einen Dolmetscher für die Regierung. Ein Kollege von mir, der diese Funktion für die Regierung hatte, sollte in den diplomatischen Dienst gehen, in die DDR.
Das heißt, damals. Man brauchte einen Nachfolger.
Man braucht einen Nachfolger und er ist gefragt worden, wer könnte dein Nachfolger sein? Es gab andere Übersetzer und Dolmetscher und er hat gesagt, ich kenne nur einen, der bildet Übersetzer und Dolmetscher aus, und hat meinen Namen erwähnt und man hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Ich habe gesagt, ja. Und deswegen bin ich seit 1983 Dolmetscher und Übersetzer.
Und du hast zum Beispiel für Fidel Castro übersetzt auch, stimmt das?
Ich habe gestartet gleich bei
gleich mit ihm.
Mit ihm. Das heißt, ich war der Nachfolger, habe für Fidel übersetzt. Und die erste Persönlichkeit war Willy Brandt, der Ex-Kanzler. Als Kanzler, er ist nie in Kuba gewesen und er ist empfangen worden und betreut worden von Fidel wie ein Staatsmann. Weil Willy Brandt ist bis heute ein anerkannter Politiker, immer noch. Und ist die ganze Zeit mit ihm gewesen, 4 Tage.
Und ich durfte immer dabei?
Ich durfte ihn begleiten. Wir haben das zusammen gemacht und bin mit ihm zum Beispiel bei den 27. Parteitag der KPDSU in Moskau gewesen und habe das letzte offizielle Gespräch zwischen Fidel und Honecker gedolmetscht. Fidel hat immer das ganze Team der Dolmetscher mitgenommen, auch wenn er in andere Länder gereist ist.
Was war das für ein Typ, Fidel?
Für mich war er als Politiker ein Genie, als Mensch war er sehr aufgeschlossen zu jedem Menschen, auch hatte ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Dolmetschern und hat sich mit uns unterhalten. Anscheinend waren wir sozusagen eine Erholung für ihn, dass er dann bei hochpolitischen Aufgaben und mit uns konnte er mit ganz normalen Menschen sich über den Alltag unterhalten.
Ja, auf der anderen Seite, Jesus, das ist ja eine wahnsinnig vertrauensvolle Aufgabe. Hast du da auch manchmal Bedenken gehabt, dass das alles gut laufen würde? Oder sagst du, nee, das ist überhaupt gar kein Problem für mich gewesen?
Die
Übersetzung.
Ja, die Arbeit eines Dolmetschers ist wie ein Schauspieler. Du bist ein Künstler und du stehst zwischen zwei Staatsmännern, aber du bist die wichtigste Person.
Eben.
Du bist die wichtigste Person.
Ja.
Und dann vermittelst du zwischen diesen zwei Menschen 3, 4, 5 Stunden. Du bist in einer anderen Welt. Du bist in dieser Welt. Du bist so konzentriert, dass du nicht müde wirst, wenn du deinen Beruf liebst oder diese Aufgabe liebst.
Hm.
Natürlich, dazu braucht man nicht nur die sprachlichen Kenntnisse, sondern die Kenntnisse über die Inhalte.
Hm.
Ich hatte gesprochen über dieses Gespräch zwischen Honecker und Fidel in Moskau. Bei diesen Gesprächen damals wurden alle wichtigen Projekte damals zwischen Kuba und der DDR dann abgesegnet. Bau von Zementfabriken, Brauereien, Textilfabriken.
Das ist ja der Wahnsinn, wenn man eine solche Geschichte hat. Und jetzt, Jesus, und ich komme zurück auf Monika Ehrhardt-Lacomi. Du hast den Traumzauberbaum oder wie Moni sagt, den Traumzaubi, sagen die Kinder, ins Spanische übertragen. Und es gibt ja auch eine spanische Version, auch auf CD. Als das losging, hast du gedacht, was ist denn das? Das kenne ich doch noch gar nicht. Und wie soll ich das denn angehen? Erzähl mal, wie das war.
Ich habe erzählt über mein Leben als Dolmetscher und Übersetzer. Übersetzer von Fachtexten und Dolmetscher bei Persönlichkeiten, nicht nur politische Persönlichkeiten, auch andere, wie der Fürst von Thun und Taxis, der in Kuba gewesen ist.
Ach, da ist sowas auch. Ah.
Ja, zum Beispiel. Und Udo Lindenberg ist auch ein Freund von mir.
Ah.
Ja, und er ist auch in Kuba gewesen. Nach 1993 war ich der Dolmetscher für Günter Grass, bevor er den Nobelpreis bekommen hat. Und über diese Arbeit mit Günter Grass habe ich viele kubanische Schriftsteller und Künstler kennengelernt und auch den Präsidenten von Schriftstellerverband. Und der Präsident hat mir gesagt, du könntest bei mir als Direktor für internationale Beziehungen arbeiten von dem Künstlerverband. Damals, das war 93, ich kam fast frisch von meiner Doktorarbeit und ich habe dieses Angebot angenommen und bin zum Schriftsteller- und Künstlerverband, habe angefangen als Direktor für internationale Beziehungen. Mhm. Aber der Präsident hat mir gesagt, ich habe eine Sektion für literarische Übersetzung und du bist dafür prädestiniert. Du kennst die Dolmetscherei und Übersetzung, aber die literarische Übersetzung ist auch sehr interessant.
Und ist ja was anderes,
ist
ne?
Was anderes. Ist was anderes als Übersetzung. Aber ich habe mich dann mit literarischer Übersetzung beschäftigt und habe die ersten Übersetzungen gemacht, also bis zum Traumzauberbaum. Da habe ich schon viele Übersetzungen gemacht, Gedichte, Essays. Ich habe das Buch Perestroika von Hans Modrow,
ja,
wo er den Zusammenbruch von Sozialismus beschreibt. Ich habe das in Spanisch übersetzt. Mhm. Und ich habe dieses Buch übersetzt, als würde ich das selbst schreiben, weil ich aus einem sozialistischen Land kam und weil ich die Erfahrung in der DDR hatte. Als ich zum Traumzauberbaum gekommen bin, dann hatte ich schon eine Erfahrung als literarischer Übersetzer. Mhm. Für mich war das neu insofern Literatur für Kinder. Mhm. Und das ist was anderes.
Ja.
Das ist noch spezieller, weil Schreiben für Erwachsene, aber Schreiben für Kinder, es ist eine andere Geschichte, es ist eine andere Welt.
Ja. Und wie gefällt dir der Traumzauberbaum?
Gefällt mir sehr gut, auch in der deutschen Sprache. Die Idee, den Traumzauberbaum in die spanische Kultur
zu übertragen,
ja, ja, hat mich imponiert. Erstmal hatte ich den Text übersetzt und vor allem dann das Schwierigste davon sind, wie kannst du die Figuren, der Name von Figuren, Musmutzel und,
ja, genau, und Aga Knack und so weiter. Agar-Knack,
das zu übersetzen in Spanisch. Also Musi und Peyi, die Figuren, diese Namen stammen von mir.
Du hast sie quasi inhaltlich übersetzt.
Ich habe inhaltlich übersetzt, aber Begriffe oder Namen in Spanisch genommen, die passen, dass sie bei den kubanischen Kindern ankommen. Das müssen kurze Namen sein und die auch inhaltlich mit den Figuren.
Denn Musmutzel hat ja was mit Moos zu tun.
Ja, ja, ja. Zum Beispiel Musi. Mhm. Das ist Musi. Und Peyi ist die männliche Figur.
Und, da warst du auch kreativ sozusagen.
Ja, ja, und auch wichtig zum Beispiel, die Blätter haben immer eine Bedeutung. Mhm. Und die schwarzen Blätter waren für die Albträume. Mhm. Und wenn man die schwarzen Blätter negativ in Spanisch so übersetzt hätte, das würde nicht ankommen. Und ich habe als Übersetzer die schwarzen Blätter in graue Blätter verwandelt.
Das meint ist, bei euch,
ja, ja, ja. Das ist semantisch. Das ist ja, semantisch passt, weil grau ist auch bei uns die Farbe von Tod und von.
Ach so, grau.
Ja, ja, grau. Also die
trägt man bei euch grau?
Nicht, dass man, man trägt auch schwarz.
Aha.
Aber die Särge von den Leichen sind grau, dunkelgrau.
Immer?
Ja, ja.
Immer.
Die sind immer grau. Das heißt, grau ist negativ gefärbt bei uns.
Aha.
Das sozusagen, das passte. Ich habe gesagt, grau ist mir eingefallen. Nicht schwarz, sondern grau, weil für uns ist schwarz schlecht. Das würde nicht ankommen. Und deswegen habe ich das verwandelt.
Jetzt hast du, Jesus, schon den Tod selber mit reingebracht. Du wusstest vorher gar nicht, dass dieser Podcast zum Thema auch den Tod hat. Also wir reden über das Leben, wir haben über dein Leben geredet, ein Teil, ein ganz kleinen Teil deines Lebens geredet. Es geht in diesem Podcast aber auch um den Tod, weil ich finde, es ist gut, wenn man sich angesichts des Todes und der Sicherheit, dass er kommt, mit dem Leben beschäftigt. Deswegen nenne ich es Gespräch über Leben und Tod. Und doch frage ich natürlich auch die Menschen, auch vor dem Hintergrund, weil ich anbiete, die Rede meines Lebens oder die Rede des Lebens desjenigen oder derjenigen zu schreiben beziehungsweise mitzuhelfen beim Schreiben. Deswegen finde ich es wichtig, sich mit dem Tod zu beschäftigen auch. Ich denke mal, für dich ist er insofern ja auch relevant, weil wir sind ungefähr ein Alter. Du bist ein paar Jahre älter als ich. Und das ist ja ein Alter, wo man durchaus auch schon über Tod nachdenkt, oder?
Ich habe früh über Tod nachgedacht, weil leider sind meine Eltern sehr früh gestorben. Also ich war relativ jung.
Wie alt warst du?
Mein Vater ist gestorben in der Zeit, wo ich in Leipzig studiert hatte, in 1978.
Warst du ja gerade 25,
ja,
24.
Ja, ja. 25. Und meine Mutter ist 1981 gestorben, 2 Jahre, nachdem ich hier mein Studium absolviert hatte. Der Tod ist nah. Und ich hatte sogar ein Problem mit dem Tod. Kurz vor meinem 60. Geburtstag, ich bin jetzt 70, aber ich war ein bisschen aufgeregt, weil meine Eltern sind nicht 60 geworden, weder mein Vater noch meine Mutter. Und dann im Hinterkopf, ich weiß nicht warum, mir ging es sehr gut, aber trotzdem hatte ich immer die Frage gestellt, werde ich 60? Passiert etwas davor? Mir geht es gut und ich habe meinen 60. Geburtstag schön gefeiert, sind viele Freunde aus der ganzen Welt, auch viele hier aus Deutschland gekommen. Aber danach, in den letzten 10 Jahren, zum Beispiel mein jüngster Bruder, der ist schon tot und auch jetzt stirbt meine Generation. Jetzt sterben Kollegen von mir. Man muss das so nehmen, wie es ist. Und ich persönlich hatte voriges Jahr einen kleinen Krebs. Das ist vorbei. Aber im Krankenhaus gezwungenermaßen denkst du über den Tod. Irgendwann wird er kommen. Deswegen lebe ich, als würde ich morgen sterben. Das heißt, ich genieße das Leben. Und bis der Tod kommt, musst du natürlich weitere Aufgaben lösen, anderen Menschen helfen, deine Erfahrungen weiter vermitteln, deine Verwandtschaft unterstützen und du selber musst leben. Du weißt nicht, wann es kommt und du musst deswegen jeden Tag nutzen.
Genau, carpe diem, das sagt man ja. Ne? Du hast 5 Kinder und 5 Enkel.
Ja.
Das heißt, du hast dich in Anführungszeichen verewigt. Du lebst ja irgendwie weiter, dadurch, dass die Kinder und die Enkel weiterleben. Kannst du dir vorstellen, so etwas wie deine eigene Abschiedsrede zu schreiben? Das heißt, nicht jemand anders redet über dich dann. Man sagt auch Trauerrede, aber das klingt in meinen Ohren so negativ. Also ich sage immer lieber Abschiedsrede. Kannst du dir vorstellen, dass du sie selber schreibst? Und vielleicht sogar aufnimmst und dann hört man dich während der Trauerfeier? Man hört denjenigen, der gerade gestorben ist. Ich finde das eine wunderbare Vorstellung. Ich wäre also, wenn es so kommt, noch bis zum Schluss lebendig dabei, indem ich noch über mich rede. Kannst du dir sowas vorstellen für dich?
Ich kann mir das vorstellen. Ich will keine große Beerdigung haben, aber das kann ich mir vorstellen. Und ich bin dabei, einen Lebensroman zu schreiben.
Ah.
Ja. Und der Roman heißt, ich bin auch 53 geboren nach einem Lied von Ana Belén. Yo también nací en el 53. Mhm. Und das ist über mein Leben, aber ein autobiografischer Roman. Und in dieser Abschiedsrede würde ich ein bisschen über mein Leben schreiben, aber auch, was ich den Menschen, den Generationen, die danach kommen, die sich an mich erinnern, werde ich ein paar Ratschläge geben.
Und dann auch aufzeichnen, dass man deine Stimme auch noch hört?
Ja.
Wäre das auch eine Idee?
Ich habe nichts dagegen.
Schwarz hören.